DW Menschen und Märkte.
Produktpiraterie boomt in Corona-Zeiten. Neuigkeiten von der Apple-Entwicklerkonferenz. Verbirgt sich hinter der Rekordjagd des DAX eine gefährliche Blase? Und europäische Unternehmen in China sind optimistisch. Das sind die Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Gerade erst hat Gesundheitsminister Spahn mit minderwertigen Corona-Schutzmasken für Schlagzeilen gesorgt. Fälschungen von Produkten machen vor allem im medizinischen Bereich Probleme. Aber nicht nur dort. Allgemein hat die Produktpiraterie während der Pandemie zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum mit Sitz im spanischen Alicante. Von dort Oliver Neuroth.
Die Pandemie habe einen neuen gewaltigen Markt geschaffen, sagt Paul Meyer, der Direktor der Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums. Und zwar den Markt für die persönliche Corona-Schutzausrüstung, Masken, Schnelltests, Desinfektionsmittel.
Wir waren da in einer Situation, wo die Industrie nicht sofort fähig war, die Produkte auch in den Zahlen und den Volumen zu erschaffen, die nötig waren für den Markt. Die Fälscher, die sind unheimlich schnell und reagieren sofort.
Schon wenige Tage, nachdem im vergangenen Frühjahr der Mangel an guten Schutzmasken offensichtlich wurde, gab es massenhaft Angebote aus China. Doch diese auf den ersten Blick tauglichen Produkte erwiesen sich kurz darauf als unbrauchbar, weil sie nicht den europäischen Richtlinien entsprachen.
Diese Leute sind nicht gerade von den leichten Kriminellen, die nicht sehr gefährlich sind. Die sind von den ganz Schlimmen. Das erklärt dann auch, weshalb und wieso die Leute so schnell und so organisiert reagieren konnten.
Zu den häufigsten Fälschungen zählen Artikel aus den Bereichen Elektronik, Kleidung, Spielzeug und Kosmetik. Plagiate haben im vergangenen Jahr knapp 7% aller Einfuhren in die EU ausgemacht. Es geht um Waren im Wert von mehr als 120 Milliarden Euro. Gut 3/4 der Fälschungen kamen aus China. Die Pandemie habe es Produktpiraten auch bei ihren Vertriebswegen leichter gemacht, sagt Paul Meyer vom EU-Amt für geistiges Eigentum. Der Onlinehandel boomt seit mehr als einem Jahr. Weniger Menschen kaufen in Geschäften ein.
Wenn Sie eine Fälschung in der Hand haben, normalerweise, das halten Sie sofort. Was ist denn das? Das kann doch nicht die Qualität sein, nicht? Auf dem Internet sehen Sie das nicht, weil sehr oft die Fälscher, die Fälschungen verkaufen, die echten Fotografien benutzen.
Also Bilder vom Originalprodukt. Verschickt wird dann aber ein Plagiat. Jeder dritte Verbraucher in Europa hatte laut der Studie beim Online-Shopping schon Zweifel, ob es sich um ein Original oder eine Fälschung handelt. Jeder zehnte sagt, dass er schon einmal aus Versehen ein Plagiat gekauft hat. Der Fachmann der EU-Behörde empfiehlt Verbrauchern, wenn möglich, online nur in Trusted Shops einzukaufen, auf vertrauenswürdigen Websites. Und zu kontrollieren, dass die Seite eine HTTPS-Adresse hat, die als sicherer gilt als die klassische HTTP-Seite. Paul Meyer rät auch dazu, Medikamente nur in lizenzierten Internetapotheken zu kaufen und keinesfalls auf anderen Seiten, denn das Netz sei voller gefälschter Arzneimittel. Sie einzunehmen kann gefährlich sein.
Es ist nichts einfacher nachzuahmen als eine Pille. Das ist so ein kleines Ding, ne? Das pressen Sie selber, ob da was drin ist oder nicht, ist natürlich das Wichtige, aber kein Verbraucher kann das sehen.
Entweder enthielten gefälschte Medikamente gar keinen Wirkstoff, einen falsch dosierten oder sogar giftige Substanzen. Den Machern von Plagiaten auf die Schliche zu kommen, sei extrem schwierig, sagt der Experte.
Es ist wahrscheinlich ein Kampf ohne Ende, aber den muss man natürlich führen.
Die EU will entschiedener gegen Produktpiraten vorgehen. Der Ministerrat hat vor wenigen Tagen erst dem Kampf gegen organisierte Kriminalität in den nächsten Jahren eine Priorität eingeräumt. Vor allem geht es um Internetkriminalität, zu der auch Produktfälschungen gehören.
Oliver Neuroth war das. Seit 45 Jahren gibt es den Apple-Konzern und die Fangemeinde wächst stetig. Rekordumsätze und Rekordgewinne sprechen eine klare Sprache. Zuletzt hat Apple stark von Corona profitiert. Die Erwartungen an die diesjährige Entwicklerkonferenz, die erneut online stattfinden muss, sind riesig. Liefert Apple noch? Dieser Frage geht Viktor Goitka nach.
So klang es, wenn Nutzer in den 90ern ihren Macintosh benutzt haben, den Rechner aus dem Hause Apple. Der war einfach zu bedienen und damals eine Revolution. Werner Gill erinnert sich an seinen ersten Apple-Moment.
War sicher vor über 30 Jahren, wo wir im Institut die ersten Macintosh-Computer bekommen haben. Und das waren ja für uns damals die ersten Computer überhaupt, mit denen wir zu tun hatten. Diese kleinen grauen Kästen mit einem ganz kleinen Bildschirm mit grüner Pixelschrift.
Gill ist sofort zum Apple-Fan geworden. Ende der 90er der iMac mit buntem Gehäuse, Ende der Nullerjahre dann das iPhone, dann die Apple Watch. Gill hat fast alles zu Hause. Aber so richtige Innovationen, die lassen seit einigen Jahren auf sich warten.
Es ist natürlich ein riesen Goliath geworden, der auch ein bisschen schwerfällig geworden ist dadurch. Das ist auch klar. Es ist keine Garagenfirma mehr, wahrlich nicht.
Das sieht nicht nur Apple-Kunde Werner Gill so, das meinen auch die Analysten an der Börse. Tech-Experte Roland Fiege zum Beispiel weiß, der technologische Sprung von einem zum nächsten iPhone wird immer kleiner.
Naja, es ist natürlich schwierig. Man hat ja, was das Smartphone angeht, alle Formfaktoren. Also möglichst groß und dann wieder ein bisschen kleiner, möglichst teuer und dann wieder ein bisschen günstiger. Eigentlich alles durchgespielt, aber die großen Asse im Ärmel bei Apple, die liegen ja nicht nur bei den iPhones. Also da gibt es ja noch wesentlich mehr wichtige Bereiche. Und was Geräte angeht und neue Devices angeht, lassen wir uns mal überraschen.
Die alljährliche Entwicklerkonferenz war jetzt eher eine Enttäuschung. Kein neues iPhone, kein neuer Mac. Stattdessen lassen sich nun Texte in Bildern automatisch erkennen. Keine Revolution und aus Börsensicht auch kein Ertragsbringer. Das könnte eher das Themenfeld Gesundheit werden. Schon jetzt lassen sich mit der Apple Watch zum Beispiel Schritte zählen und mit dem iPhone eine Art EKG-Herzmessung machen. Und daran dürfte Apple weiterarbeiten, sagt Roland Fiege.
Das heißt, in dem Moment, in dem Apple ein Gerät anbietet, in welcher Form auch immer, was Gesundheit, Sport, Ernährung und all diese Dinge mit Daten füttert, kommen gleich hunderte von Apps und andere Anbieter, die dann das weiter monetarisieren und jedes Mal verdient Apple mit.
Wenn es weiter so läuft wie bisher, dass App-Anbieter auf der Apple-Plattform mitunter also 30% ihrer Einnahmen an den Konzern abgeben müssen. Darüber regen sich mehrere App-Entwickler auf und es laufen auch Gerichtsverfahren. Das könnte zum Problem werden, denn diese laufenden Einnahmen werden immer wichtiger. Vor allem dann, wenn es nach iPod, iPhone und Apple Watch kein neues Supergerät gibt. Was das künftig werden könnte? Tech-Experte Daniel Kröger von der Fondsgesellschaft Erke und Lübberstedt tippt auf intelligente Brillen, die vor dem Auge Inhalte anzeigen.
Das heißt, Sie können darüber eine ganz normale Navigation steuern, dass sie Ihnen einfach sagt, Sie können links, rechts hier abbiegen, das ist das eine. Sie können vielleicht auf der Schnelle einfach Ihre E-Mails checken und sagen, okay, wer hat mir denn gerade hier geschrieben? Vielleicht sogar möglich, dass wenn Sie mir eine iMessage schicken, dass ich darauf antworten könnte, also die ganz normalen alltäglichen Funktionen.
Schon 2022 könnte Apple soweit sein, doch Fan Werner Gill ist sich in Sachen smarter Brillen unsicher.
Da bin ich am Zweifeln, ob ich das wirklich mache, weil ich gerne noch den direkten Kontakt habe zur Realität und das weiß ich nicht, ob ich das möchte.
Aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt war das ein Beitrag von Viktor Goitker. Am deutschen Aktienmarkt jagt ein Rekord den nächsten, auch wenn der DAX sich immer wieder kleine Verschnaufpausen gönnt. Die Fondsgesellschaft DWS sieht sogar schon die Marke von 20.000 Punkten in greifbarer Nähe. Aber ist dieser Höhenflug auch nachhaltig oder platzt bald eine große Blase? Bianca von der Au berichtet.
Börsenhändler Arthur Brunner sitzt vor seinen vier Bildschirmen im Rondell auf dem Frankfurter Börsenparkett. Auf den Monitoren blinken bunte Zahlen, Analysecharts und Excel-Tabellen. Im Minutentakt ploppen kleine Nachrichtenfenster auf. Allein in den letzten 14 Tagen wurden 5 neue DAX-Höchststände vermeldet. Der deutsche Leitindex überbietet sich in einer Tour selbst. Auf die Arbeit von Börsenhändler Brunner hat das eher den gegenteiligen Effekt.
Allerdings ist es im Moment sehr ruhig, was die Orderlage angeht, weil, wie gesagt, Rentenpapiere im Moment für Privatanleger eigentlich unattraktiv sind.
Brunner handelt für die Frankfurter ICF-Bank mit Anleihen, also Schuldverschreibungen von Unternehmen und Rentenpapieren, für die Anleger in der Regel einen festgelegten Zinssatz bekommen. Zumindest früher, als es noch Zinsen gab.
Ich nenne als Beispiel eine VW-Anleihe, 3 Jahre, da bekommen Sie 0% Zinsen. Früher hatten Sie vielleicht 3 oder 4% Zinsen bekommen und das war für die Anleger attraktiv und eine Alternative. Und eben durch diese exzessive Notenbankpolitik können die Anleger eigentlich nur in Hochrisikopapiere gehen, weil die noch eine Rendite abwerfen.
Auch Sparer werden regelrecht in riskantere Anlagen wie Aktien getrieben. Denn immer mehr Banken verlangen Strafzinsen, manche schon ab einem ersparten Guthaben von 25.000 Euro. Das macht Aktien zunehmend alternativlos. Seit dem Corona-bedingten Kurseinsturz im Frühling vergangenen Jahres hat eine regelrechte Aufholjagd an den Börsen weltweit begonnen, befeuert vom billigen Geld der Notenbanken. Seitdem hat der DAX gut 70% zugelegt. Der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer beobachtet die Entwicklung an den Aktienmärkten mit Sorge.
Denn die Bewertung der Aktien ist ja recht hoch. Das Verhältnis der Kurse zu den Gewinnen, die die Unternehmen erwirtschaften, ist ja beispielsweise in Amerika schon so hoch wie im Frühjahr 2000, kurz vor dem Platzen der Internetblase.
Von einer Blase will der Ökonom aktuell nicht sprechen. Doch sieht er durchaus Risiken. Etwa wenn in der zweiten Jahreshälfte Diskussionen über höhere Zinsen in Amerika aufkommen sollten. Dann könnten die Anleger kalte Füße bekommen.
Und auf einmal sagen, verglichen mit dann vielleicht doch steigenden Zinsen, sind die Aktien gerade in Amerika zu teuer. Und das könnte natürlich auslösen eine Korrektur bei amerikanischen Aktien, die dann typischerweise überschwappt auf den DAX, auch wenn die Europäische Zentralbank hierzulande weit entfernt ist, ihre Zinsen anzuheben.
Langjährige Händler auf dem Frankfurter Börsenparkett gehen davon aus, dass nur eine Nachricht ausreicht, um die Kurse einknicken zu lassen. Dagegen sieht der Chef der Fondsgesellschaft DWS den DAX schon auf die 20.000 Punkte zulaufen. Die Meinungen gehen also weit auseinander. Die einen warnen vor einer gefährlichen Blase, die anderen setzen auf immer neue Rekorde.
Soweit Bianca von der Au. Die Beziehungen zwischen China und der EU sind so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Etwa jedes zweite europäische Unternehmen in der Volksrepublik fühlt sich unfair behandelt. Dennoch blicken die meisten europäischen Firmen in China optimistisch in die Zukunft. Steffen Wurzel aus Shanghai.
Für europäische Unternehmen läuft es in China überwiegend gut. Allerdings wird es immer schwieriger, in der Volksrepublik Geschäfte zu machen. So lässt sich eine neue Studie der Europäischen Handelskammer zusammenfassen, die heute in Beijing vorgestellt wurde. Demnach haben europäische Firmen stark davon profitiert, dass das Coronavirus im Ausgangsland der Pandemie schon seit Mitte 2020 keine große Rolle mehr spielt. Rund 75% der befragten Mitgliedsunternehmen haben 2020 in der Volksrepublik Gewinne gemacht. Mehr als 40% der Firmen konnten ihre Gewinne sogar steigern. Das zeige, dass sich die europäische Wirtschaft gut angepasst habe, teilte der wichtigste europäische Wirtschaftslobbyverband in China mit. Fast 70% der befragten Unternehmen äußern sich außerdem optimistisch, was künftige Geschäfte in China angeht. Unternehmen, die darüber nachdenken, sich aus China zurückzuziehen, gibt es hingegen kaum noch. Nur knapp 1 von 10 europäischen Unternehmen erwägt, aus der Volksrepublik wieder abzuziehen. Doch es gibt auch Kritik, und zwar deutliche. Fast jedes zweite befragte europäische Unternehmen in China gibt an, gegenüber heimischen Konkurrenten benachteiligt zu werden. Fast ebenso viele bemängeln staatliche Hürden beim sogenannten Marktzugang. In dieser Frage ist der Anteil der europäischen Firmen, die sich beschweren, sogar noch leicht gestiegen. Dieser Trend widerspricht den Ankündigungen der chinesischen Staats- und Parteiführung. Diese verspricht seit Jahren immer wieder, Handelshemmnisse abzubauen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und eine Trendumkehr sehen hier die wenigsten in der europäischen Wirtschaft. Im Gegenteil, fast jedes zweite Unternehmen rechnet damit, dass der Einfluss der mächtigen chinesischen Staatskonzerne sogar noch wachsen wird. Auch dass Chinas Führung seit mehr als einem Jahr die Grenzen weitgehend geschlossen hält, bereitet europäischen Unternehmen Probleme. So sei es deutlich schwieriger geworden, Fachkräfte ins Land zu bringen. Charlotte Ruhl aus dem Vorstand der Europäischen Handelskammer in China fasste die Gesamtsituation heute so zusammen. Europäische Unternehmen zögen sich zwar nicht aus China zurück, aber sie versuchten zunehmend, getrennte Lieferketten aufzubauen. Indem man das China-Geschäft vom Rest der Welt entkopple, versuche man, Risiken zu vermeiden.
Ein Beitrag von Steffen Wurzel aus Shanghai war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.